Und schneller als gedacht wurde es dann nach der letzten Folge unseres Podcasts ungemütlich an den Märkten. Schuld war Omikron, die neueste Mutation des Coronavirus. Der 15. Buchstabe des griechischen Alphabets sorgte für gehörig Unruhe und so entfernten sich die Börsen deutlich von ihren Höchstständen. In Deutschland wurde derweil die Ampelkoalition auf den Weg gebracht, Koalitionsvertrag verabschiedet, Kanzler gewählt und Ministerien besetzt. Und die USA bereiten sich weiter darauf vor, dass es bald wieder Zinsen geben könnte. Werden die Bemühungen der Fed zum Vorbild für die EZB? Wie stark wird uns die neue Variante des Coronavirus noch beschäftigen? Und was können wir von der Ampelkoalition erwarten? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Herzlich willkommen zur 32. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 9.12.2021 und wir nähern uns mit großen Schritten dem Weihnachtsfest. Und mir gegenüber sitzt, wie gewohnt, der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen.
Hallo.
Ja, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mich nochmal mit dem griechischen Alphabet beschäftigen würde in meinem Alter. Aber Corona hat nicht nur mehr Homeoffice gebracht, sondern auch, dass sich die Bundesbürger nun ein wenig zumindest im griechischen Alphabet auskennen. Omikron ist der 15. Buchstabe des griechischen Alphabets und bedeutet frei übersetzt kleines O. Das große O wäre übrigens dann Omega. Ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass es schon 15 Varianten mit solchen griechischen Namen gegeben haben soll. Denn Eta, Theta, Iota und Kappa, ich habe mich tatsächlich jetzt mal damit beschäftigt, sind mir ehrlich gesagt nie untergekommen, zumindest nicht in der Berichterstattung. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass das eben sogenannte deeskalierte Varianten sind, die entweder nicht mehr in Umlauf sind oder überhaupt gar keine bedenklichen Eigenschaften aufweisen. Und die Buchstaben Ni, schreibt sich NY, und Xi hat man ausgelassen. Wissen Sie denn, warum man die ausgelassen hat, Herr Kater?
Ach, ich habe auch nur das große Latinum. Ich kann mich also über den Kasus in Ceteris Paribus unterhalten zum Beispiel. Aber bei griechischen Buchstaben muss ich dann auch passen. Bei Xi ist die Sache ziemlich klar. Da hätte man Wortspiele gemacht mit dem Namen des chinesischen Staatspräsidenten. Aber bei Nü muss ich auch sagen, da versagt meine Wokeness ein bisschen. Nü ist englisch New, vielleicht war das Problem. Ich glaube, die eigentliche Botschaft ist ja vor allen Dingen, dass Corona nicht vorbei ist. Ja, das ist ja das, was uns hier alle so enttäuscht, würde ich mal sagen, weil wir gedacht haben,
es geht. Aber es ist genau richtig. Also das New im Englischen ist dem Nü nie sehr ähnlich und deswegen hat man es ausgelassen. Und bei Xi war es tatsächlich wahrscheinlich der Staatspräsident aus China, beziehungsweise der chinesische Name generell, der da nicht verwendet werden sollte. Ja, aber kommen wir weg von den alten Griechen und wenden uns der Auswirkung in der Neuzeit zu. Omikron hat für mächtig Wirbel gesorgt an den Märkten und zwar, wenn ich mich recht entsinne, ziemlich genau am Black Friday auch noch, denn da hat die neue Variante zugeschlagen. Wir hatten uns gerade tags zuvor drüber unterhalten, dass ja, da kann noch mal was passieren an den Märkten, wenn da jetzt eine neue Variante kommen sollte und schwupps war sie eben da, beziehungsweise trat sie in die Öffentlichkeit. Wird uns denn eigentlich jede Variante weiterhin an den Märkten in Angst und Schrecken versetzen oder was muss passieren, dass es solch deutliche Reaktionen wie jetzt an dem besagten Black Friday gibt?
Na, ich glaube schon, dass mit fortdauernder Existenz dieses Coronavirus in allen möglichen Varianten schon Gewöhnungseffekte einsetzen. Das sehen wir gerade jetzt, wo Omikron jetzt ganze Weile lang untersucht wird. Das sehen wir jetzt auch schon wieder. Und wir haben festgestellt, dass von Welle zu Welle, wir sind in der vierten Corona-Welle jetzt hier, die ökonomischen Auswirkungen eigentlich immer ein wenig milder geworden sind, weil das sind diese Gewöhnungseffekte. Man ist eben jetzt nicht mehr so überrascht davon und unsicher davon, wie man sich jetzt verhalten muss, wenn eben Corona im Winterhalbjahr wieder zu stärkeren Fallzahlen führt. Da sind Routinen eingeübt worden, wie geht es in einem Produktionsunternehmen, wie geht es im Homeoffice. Das sind schon die Gewöhnungseffekte, die stattfinden. Aber das verhindert natürlich nicht, dass auch mal wieder Schrecksekunden einsetzen. Natürlich ist der Worst Case immer gewesen, dass ein Virus auftaucht, was noch ansteckender ist und vor allen Dingen noch gefährlicher ist und was das öffentliche Leben dann so lahmgelegt hätte, wie das in der ersten Welle der Fall gewesen ist. Und das ist der Grund gewesen, warum an dem Freitag da die Kurse so zurückgegangen sind, weil man eben wieder in diesem Fall bei Omikron eben so eine Schrecksekunde hatte. Das hat ja ein bisschen angedauert. Die Aktienmärkte sind ja insgesamt um 8% dann etwa zurückgegangen. Zurzeit sieht es aber eben ein bisschen aus, als ob das eben etwas übertrieben wäre. Ich glaube, die Botschaft, die wir aus jetzt dann fast 2 Jahren Corona mitnehmen werden, ist erstens, also man kann es abmildern durch die Impfungen und die Impfgrade, das heißt die Impfquoten werden auch weiter in die Höhe gehen. Wir sehen es ja, dass die Leute das eben vielleicht im Sommer wie immer nicht so ganz ernst genommen haben, so nach dem Motto, das geht ja vorbei und wenn die Impfung jetzt möglich ist, dann wird das schon alles nicht so schlimm sein. Nein, es ist sinnvoll, es ist notwendig, dass die Impfquote eben so hoch ist, damit das Gesundheitssystem eben nicht mehr so belastet wird. All das sind weiterhin Lern- und Gewöhnungsthemen. Ich bin kein Virologe, aber ich würde es so formulieren, wenn wir ganz großes Glück haben, dann sind die nächsten Varianten dann vielleicht im Gegensatz zu den Befürchtungen nicht schlimmer für die Gesundheit der Menschen, sondern vielleicht sogar ein bisschen milder. Das war ja auch die Hoffnung, die gleich zu Beginn der Omikron-Diskussion von unserem damals noch nicht, aber jetzigen Gesundheitsminister Karl Lauterbach formuliert worden ist. Der sagte, es könnte auch ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk sein, wenn eben das Virus-Omikron-Variante sich durchsetzt, aber die Auswirkungen auf die Gesundheit nicht so schlimm sind. Das ist immer noch zu früh zu sagen. Das können wir noch nicht sagen. Aber was sich abzeichnet, sind diese Gewöhnungseffekte. Man lernt eben, dass man damit umgehen muss, weil es nicht anders geht.
Schauen wir mal nach 2022. Kann man da überhaupt schon absehen, was die Märkte in Bezug auf Corona machen werden? Diese Gewöhnungseffekte, die Sie jetzt angesprochen haben, werden die da sich weiter verfestigen? Also wird man immer mehr lernen, damit zu leben und auch drumherum zu arbeiten? Auch das haben Sie ja schon mal gesagt. Die Industrie, die produzierenden Unternehmen, der Handel etc., die lernen im Zweifel darum herum zu arbeiten. Sind das Effekte, die man 2022 dann auch weitersehen wird?
Unbedingt. Die Wirtschaft ist eben vor allen Dingen flexibel. Das heißt also, man ist immer dabei, die eigenen Ziele, die man hat als Unternehmen, anzupassen auf die Rahmenbedingungen, die man von außen bekommt. Das können Gesetze sein, an die man sich anpassen muss, aber das können eben auch neue Bedingungen sein, die diese Pandemie als Veränderung des Naturzustandes, als Naturkatastrophe sozusagen mit sich bringen. Und wenn Wirtschaft unter den marktwirtschaftlichen Umständen eines kann, dann schnell verändern und flexibel sein. Wir sind hier in Deutschland noch besonders pessimistisch, schon seit vielen Wochen. Wir haben aber hier dann wirklich eine sehr, sehr deutsche Brille auf und die hat ziemlich graue Gläser. Also das ist in Deutschland aus 2 Gründen nochmal besonders pessimistisch. Wir sind rätselhafterweise, muss man sagen, besonders betroffen in der zweiten Jahreshälfte von der Corona-Thematik. Das ist fast schon doppeltes Pech, denn zum einen ist die Industrie in Deutschland ja sehr bedeutsam und hat immer gelitten, am meisten gelitten von allen Ländern unter den Produktionsengpässen, schon das ganze Jahr über. Und dann kam jetzt in der zweiten Jahreshälfte noch die Corona-Welle dazu, die in Deutschland auch ganz besonders zugeschlagen hat. Das Gesundheitssystem ist eben sehr stark belastet, liegt vor allen Dingen daran, dass die Kapazitäten zurückgefahren werden mussten, weil keine Fachkräfte mehr da sind auf den Intensivstationen und deswegen die Intensivbetten zurückgefahren worden sind. Und das hat dazu geführt, dass eben Deutschland das Land ist, das zusammen mit Japan als einzige große Industrienation in diesem Jahr 2021 die Erwartungen enttäuscht hat, die Produktions- und Bruttoinlandsprodukts-Erwartungen. Überall sonst in der Welt sind sie übertroffen worden.
Und gibt es einen Grund? Also wissen Sie, woran liegt es, dass in Deutschland die Produktion nicht richtig anläuft?
Es ist schon seltsam, dass Autofirmen, die hier die Produktionspläne nach unten schrauben mussten, sodass eben die Automobilproduktion in Deutschland nach wie vor rückläufig ist. Auch nochmal im Vergleich zum schon schwachen 2020, dass schon das Nachbarland in Frankreich, dass es da nicht mehr so ist. Also das muss mal aufgearbeitet werden. Wir wissen es nicht, warum gerade die deutschen Unternehmen derartig ihre Produktionsziele zurückfahren mussten, so dass wir sagen, wir sind in der Industrie-Rezession. Und zusammen mit den Einschränkungen, die wir jetzt auch wieder in den Dienstleistungsbereichen durch die 4. Corona-Welle haben, müssen wir sogar sagen, wir sind in einer gesamtwirtschaftlichen Rezession. Das heißt, das 4. Quartal gibt einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zum Quartal davor. Und auch fürs 1. Quartal kommenden Jahres sieht es ähnlich aus. Da wird die Wirtschaftsleistung nochmal leicht zurückgehen. Und 2 Quartale hintereinander, das ist die offizielle Rezessionsdiskussion. Das ist jetzt nicht so dramatisch, weil es eine sogenannte technische Rezession ist. Sie ist eng umgrenzt, warum es passiert. Und es wird ja im 2. Quartal dann auch wieder kräftig nach oben gehen. Aber das zeigt eben diese Sonderbewegung in Deutschland. Und wir haben offen gestanden noch kein rechtes Erklärungsmuster gefunden.
Wo laufen wir eigentlich raus beim Wirtschaftswachstum 2021? Wir sind ja kurz vor Jahresschluss, so allzu viel wird ja nicht mehr passieren wahrscheinlich, oder?
Wir sind mal mit Werten von 3,5% gestartet für Deutschland und wir werden jetzt so um die 2,5% rauslaufen. Das ist also deutliche Enttäuschung, muss man sagen.
Ja gut, für mich klingt es jetzt nicht so enttäuschend, aber wahrscheinlich, wenn man Marktteilnehmer ist, ist es eben auch nochmal eine andere
Sicht. Ja, es ist schon richtig. Es ist nochmal ein Unterschied, ob wir eine Minuszahl davor hätten.
Genau, das wäre
nochmal eine andere Welt, ja. Das stimmt. Aber im Vergleich zum Rest der Welt, da waren die Erwartungen knapp 5% und es sind knapp 6% geworden. Wachstum in 2021, das ist ein richtig Erholungsszenario aus Corona heraus, trotz der ganzen Corona-Themen und der Chaos-Themen in der Weltwirtschaft. Die Welt produziert über dem Niveau von Corona, von vor Corona. Und das angesichts dieser Schwierigkeiten, das ist schon mal eine Leistung. Und wie gesagt, Deutschland bemüht sich ja wohl, aber die deutschen Unternehmen hinken da hinterher.
Da wissen wir ja jetzt, wo unser Prozent hingegangen ist. Also wir machen 1% weniger und die anderen machen alle 1% mehr. Ist
ja,
es so einfach?
Nee. Ja, die Nachfrage ist schon stark. Das heißt also, irgendwo wird produziert. Da gibt es auch sehr interessante, ganz neue Entwicklungen, dass auch die Rolle Chinas als Produzent langsam ein wenig zurückgeht und andere Länder in Asien gerade kommen, so Indonesien, Vietnam. Also da sind schon wieder neue Themen am Horizont, die fürs nächste Jahr sehr interessant werden.
Ja, wir haben es eben schon von Deutschland gehabt. Wirtschaftswachstum nicht so hoch wie gedacht. In Deutschland schlagen wir auch einen neuen Kurs ein in Bezug auf unsere Regierung. Olaf Scholz wurde gestern zum 9. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Nach 16 Jahren steht nun wieder ein SPD-Mann an der Spitze der Republik. Von den 9 bisherigen Kanzlern, Walter Scheel lassen wir mal raus, das war ja nur so eine relativ kurze Episode als geschäftsführender Bundeskanzler, war das immerhin bereits 4-mal der Fall. Das heißt also eigentlich fast paritätische Regierung SPD, also Bundeskanzler SPD versus CDU. Allerdings, wenn man auf die Zeiten guckt, die jeweils regiert wurden, da hat die CDU, glaube ich, die Nase vorn. Blicken wir mal zurück. Wie ging es Deutschland denn unter SPD-Bundeskanzlern?
Naja, es ist sehr viel in der Erinnerung übrig geblieben von auch großen Politikprojekten. Inwieweit jetzt die großen Projekte der SPD-Regierung aus den 70er Jahren, das war also der Ausbau der Sozialsysteme, eine gesellschaftliche Öffnung, inwieweit das jetzt ein Erfolg war, das wird wahrscheinlich zwischen richtig Konservativen und Progressiven immer umstritten bleiben. Aber da ist sehr, sehr viel passiert. Und fest steht, dass eben die SPD auch unter der Schröder-Regierung dann Arbeitsmarktreformen umgesetzt hat, von denen die FDP wohl eher geträumt hätte. Und die auch ganz dringend waren in Zeiten, wo die Arbeitslosenquote über 10% lag. Auch diese Reformen sind gesellschaftlich sehr umstritten gewesen, weil sie damals eben vom Geist der Marktwirtschaft, der damals ja sehr, sehr groß war, getrieben worden war und das so gar nicht zur SPD passte. Aber diese Reformen haben spürbaren Erfolg gehabt. In kurzer Zeit ist also Deutschland vom kranken Mann Europas, so hieß das damals über Deutschland in den frühen 2000er Jahren, zur Wachstumslokomotive in Europa geworden. Und ja, jetzt wird es spannend sein, was eine Ampel unter der SPD-Führung erstmal mit diesen alten Reformen macht. Hartz IV ist ja im Koalitionsprogramm auf den Prüfstand gehoben worden. Da gibt es gute Ansätze, denn es muss vor allen Dingen der Anreiz, Arbeit aufzunehmen, erhöht werden. Und im alten Hartz-IV-System gibt es denen viel zu wenig, weil die Lohnersatzleistungen sofort zurückgefahren werden, wenn man sich etwas dazu verdient. Und dann ist die Motivation am Anfang zumindest sehr gering und das will man ändern. Also da sind vielleicht richtige Verbesserungen unterwegs. Wir müssen sehen, wie es ausschaut. Ja, aber dann eben, was die SPD dann insgesamt bewegen kann, denn die Latte liegt hoch. Selbst die Anleihe am damaligen Motto aus den 70er Jahren von Willy Brandt, der ja sein Programm unter die Überschrift "Wir wollen mehr Demokratie wagen" gestellt hat, sehr, sehr griffig. Jetzt, wir wollen Fortschritt wahren, das gemahnt zumindest an eine ähnliche Transformation und Veränderung der Wirtschaft, wie das damals in den 70er Jahren der Fall gewesen ist. Das ist ein ganz, ganz dickes Brett, was man sich da hingelegt hat. Und wie immer, wenn es da liegt, wird man danach beurteilt, ob man dann eben auch durchgestoßen ist.
Ja, genau. Man muss erstmal das dicke Brett auch bohren können, sonst wird man nämlich zum Dünnbrettbohrer und das will natürlich keiner. Ja, die Ministerien wurden ja auch besetzt. Sie haben es eben schon angedeutet. Karl Lauterbach wird jetzt etwas überraschend übers Wochenende dann doch entschieden worden, dass er den Gesundheitsminister stellt. Ein besonders spannendes Ministerium finde ich ja immer noch das Wirtschaftsministerium. Das heißt ja jetzt nicht mehr Wirtschaftsministerium, sondern Ministerium für Wirtschaft und Klimapolitik, glaube ich, heißt das jetzt offiziell. Nicht nur wegen der Auswirkungen auf die Märkte, sondern auch wegen der Besetzung. Es wird nämlich ja grün besetzt mit Robert Habeck. Und der muss ja jetzt diesen Spagat schaffen, über den hatten wir auch schon mal gesprochen hier im Podcast, zwischen Ökonomie auf der einen Seite, also Wirtschaftsförderung, Unterstützung der Unternehmen, aber eben auch Klimapolitik zu betreiben. Und ich glaube, dass das ein ganz spannendes Feld wird, zu schauen, wie kriegt er das hin, beides miteinander zu verheiraten, also Ökonomie und Ökologie. Wie sehen Sie das? Wie groß sind die Herausforderungen da für ihn?
Ich glaube, das ist der heiße Stuhl überhaupt.
Das glaube ich nämlich auch, ja.
Exakt wie Sie das gerade gesagt haben, diese beiden Riesenthemen, die ökologische Wende, das heißt also die insbesondere die Klimawende voranzubringen, aber die Wurzeln der Grünen als diejenigen, die sich um die Bürgerinteressen vor Ort auch kümmern und dabei auch gerade Umweltschutz und solche Themen sich auf die Fahne geschrieben haben, das muss jetzt vereint werden. Und die bisherige Erkenntnis bei der zu langsamen beispielsweise Energiewende, wo es nicht gelingt, die Verteilnetze schnell genug aufzubauen, wir haben die große Verbindung in dem geplanten Energienetz, den sogenannten Südlink, der eigentlich mal 2023 fertig sein sollte, dann auf 26 verschoben worden ist, der jetzt auf Ende der 20er Jahre verschoben worden ist und damit eben dieses gesamte Projekt der Produktion von regenerativen Energie, eben insbesondere im Norden und dann den Transport nach Süden hin, die das alles aufhält, das jetzt anzupacken, ist insbesondere die Aufgabe, die aus dem Wirtschaftsministerium dann laufen muss. Wobei ich mir noch nicht mal sicher bin, ob überhaupt die richtigen Instrumente dafür vorliegen.
Also das war ja auch ein Thema im Koalitionsvertrag, dass man eben gesagt hat, wenn es solche Energieprojekte gibt, die zum Thema erneuerbare Energien beitragen, dann werden andere Dinge vielleicht mal hinten angestellt. Und das war ja bisher überhaupt nie der Fall. Im Gegenteil, es wurden häufig andere Bedenken vor solche Vorhaben gestellt.
Wobei wir viel, viel aufgeschrieben haben in vielen Gutachten und vielen Absichtserklärungen in der Vergangenheit. Und da sind wir, glaube ich, auch schon ein bisschen abgestumpft. Und da müssen wir leider auch zugeben, dass es uns fast eher überraschen würde, wenn es eben jetzt gelingen sollte. Zumal, wie gesagt, die viele, viele rechtliche Themen sind eigentlich eher Landesthemen oder auch kommunale Themen, die da eine Rolle spielen. Also inwieweit man vom Bund da überhaupt richtig reinregieren kann, ist auch noch so eine Frage. Also das wird wirklich eins der schwierigsten Aufgaben in diesem Regierungsprogramm werden.
Also wie Sie schon gesagt haben, tatsächlich ein wirklich, wirklich heißer Stuhl und ich bin echt gespannt, wie das funktionieren kann. Schauen wir nochmal in die USA. Und kommen nochmal so ein bisschen zurück zum Anfang des Podcasts, zum Coronavirus. Auch da grassiert das Virus ja weiterhin. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Thema in den USA deutlich weniger diskutiert wird. Beziehungsweise es gibt auch nahezu keine Restriktionen mehr in den USA. Natürlich wird empfohlen, eine Maske zu tragen und so weiter. Aber wir wissen alle, wie das ist mit den Empfehlungen. Die werden gerne auch ja vernachlässigt. Man sagt dann, ja, dies eine Mal mache ich es ohne Maske, laufe ich so ohne Maske durch den Supermarkt und am Ende hat eben keiner mehr eine auf. Und genau das sind die Bilder, die ich auch aus den USA so gesehen habe. Und wenn man mal so schaut, auch so Pressebilder oder so von New York oder so, da hat niemand mehr eine Maske auf, weder in der Öffentlichkeit noch in geschlossenen Räumen. Es finden Konzerte statt. Es gibt volle Sportstadien. Alle Late-Night-Shows haben wieder Publikum in voller Besetzung. Die empfehlen allerdings eine Maske, habe ich jetzt gesehen. Also überwiegend sitzen da die Menschen mit Maske. Woran liegt das denn? Warum gehen die Amerikaner damit so ganz anders um und schieben das so, ja, ich will nicht sagen auf die lange Bank, sondern ja, haben vielleicht noch mehr als wir damit gelernt zu leben?
Ich glaube, das lässt sich wohl nur mit so nationalen Eigenarten und Traditionen erklären. Also in den USA ist eben das Bewusstsein für Selbstverantwortung viel weiter verbreitet als hier. Das persönliche Risiko wird eben auch stärker akzeptiert. Aber dafür darfst du dann eben auch alles, was man als Gewinn irgendwo bei unternehmerischer Tätigkeit erzielt, auch behalten. Man ist ans Risiko gegangen, aber darf eben dann die Früchte ernten. Und das ist, diese Einstellung ist der Grund, warum die Lockdowns in allen Corona-Phasen bisher in den USA wesentlich weniger, also erstens zentral gesteuert und angeordnet worden sind und dann auch umgesetzt worden sind. Die Hauptlast in den USA bei der Pandemiebekämpfung ist in den Bundesstaaten angesiedelt, nicht auf der Bundesebene. Das ist fürchterlich ungerecht eigentlich gegenüber dem Präsidenten, also jetzt Biden, denn der wird wiederum danach beurteilt, wie gut die Pandemie in den Vereinigten Staaten dann auch bekämpft wird. Obwohl er dazu eigentlich dann auch zu wenig Mittel hat. Und in den Bundesstaaten gibt es eigentlich alles. Das Spektrum reicht von sehr, sehr vorsichtig, fast so wie hier, also Kalifornien beispielsweise, bis zu vollkommen schmerzbefreit. In Florida, da gibt es einen Gouverneur, der DeSantis, der macht so den kleinen Trump und erklärt einfach alle Corona-Maßnahmen für verboten, weil er die Pandemie für nicht wichtig hält. Also das ist das Spektrum in den Vereinigten Staaten. Und das ist der Grund, warum in allen Wellen im Durchschnitt des Landes die Maßnahmen nicht so streng gewesen sind und damit auch die US-Wirtschaft nicht so betroffen ist. Wir hatten ja angesichts dieser Omikron-Bedrohung vor 2 Wochen mal ganz dreisatzmäßig durchgerechnet, was es für Deutschland bedeuten würde. Und wir kamen auf ein Minuswachstum im nächsten Jahr. Und was es für Amerika bedeuten würde, wenn es wieder einen Lockdown, einen flächendeckenden Lockdown geben würde. Und da haben wir gesagt, naja, also wir haben bisher gesehen, das Wirtschaftswachstum wird beeinträchtigt, aber es wäre immer noch ein Wachstum von 2,5% übrig geblieben im nächsten Jahr. Das sind eben die Unterschiede und die bleiben auch bestehen.
Ja, auch ein bisschen anderen Weg geht im Moment die Fed, also die amerikanische Notenbank unter Jerome Powell. Da bahnt sich so eine Richtung an, dass es wieder Zinsen geben könnte ab nächsten Jahr in den USA, also die erste Zinserhöhung, die etwas größere Schritt Richtung positiver Zinsen. Wird das nicht auch wieder für Unruhe an den Märkten sorgen? Also warum geht die Fed jetzt da schon diesen Schritt oder droht den an, sagen wir es zumindest mal so?
Zum einen ist die Inflationslage objektiv unterschiedlich. Die Amerikaner haben noch höhere Inflationsraten als hier. Und es deuten sich auch Zweitrundeneffekte an. Wir haben in einigen Bereichen des Arbeitsmarktes starke Lohnsteigerungen in den Vereinigten Staaten. Und das ist immer gefährlich für die Fortsetzung der Inflation. Wir haben im Immobilienbereich hohe Steigerungsraten bei Immobilienpreisen gehabt. Und wir sind ein bisschen zusammen mit der Fed skeptisch, ob das nicht auch Mietsteigerungen nach sich zieht. Also die Bedrohungslage, dass es eben nicht nur kurzfristige Preissteigerungen sind, sondern dass die sich umsetzen in längerfristige, ist größer. Und dann hat die Fed das gemacht, was sie eigentlich in ihrer ganzen Geschichte dann, oder zumindest der neueren Geschichte auch dann immer gemacht hat. Sie ist pragmatisch. Das heißt, sie sagt irgendwann, unser Ziel bei allen politischen Beeinflussungen, die wir ja in Amerika gerade sehr, sehr stark haben, auch durch die Regierung und durch andere Instanzen, haben wir ein Ziel, das ist unsere Glaubwürdigkeit. Und das bedeutet, dass wir den Märkten auch signalisieren müssen, dass wir etwas gegen Inflationsgefahren tun. Selbst wenn wir auch berechtigterweise annehmen können, auch in Amerika, dass die Raten sich im nächsten Jahr erstmal beruhigen. Aber da geht es schon um die Jahre 23, 24, 25, dass sich da nichts aufbaut. Und anders als die EZB ist eben die Fed da bereit und hat es auch angekündigt, was zu tun. Und das wird dazu führen, dass im nächsten Jahr die Zinserhöhungen in den USA losgehen.
Ist das ein Vorbild für die EZB, dass die EZB jetzt sagt, ach guck mal, wenn die Fed das macht, dann sollten wir auch nochmal drüber nachdenken? Oder ist es so anders, dass sie sagen, nee, da wird nichts passieren auf Sicht?
Ja, böse Zungen behaupten, dass die Geldpolitik der EZB eigentlich in Amerika gemacht wird. Das hat damit zu tun, dass auch wirklich objektiv es oft so ist, dass eine auch konjunkturelle Bewegung oder auch Bewegungen im Inflationsbereich, wenn sie in Amerika entstehen, aufgrund der Größe dieser Ökonomie dann auch ausstrahlen. Der Konjunkturzyklus in den letzten Jahrzehnten hat oft in Amerika begonnen und ist dann auch für Europa danach dann mit einem Jahr Verspätung dann übergegangen. Und das erklärt, warum die amerikanische Notenbank dann immer zuerst losgelaufen ist und dann die europäische hinterher. Aber ob das dieses Mal genauso sein wird, ist genau die Gretchenfrage für 2022. Das ist die wichtigste Weichenstellung, wie sich die EZB verhält, wenn die Inflationsraten sich nicht so brav verhalten, wie sie das jetzt eigentlich annimmt. Das ist ja ihre Hypothese, dass es alles transitorisch ist. Das heißt also, die Inflationsraten kommen zurück. Ja, aber was ist, wenn die Inflation vielleicht zurückkommt, aber über 2% bleibt, von 2-3%? Will sie sich daran gewöhnen oder will sie auch Signale aussenden, dass das nicht ihrem Ziel entspricht? Und das wird das wesentliche Thema an den Finanzmärkten 2022 sein. ist die EZB auch ein Inflationsbekämpfer? Musste sie bisher nicht in ihren 20 Jahren Bestehens, ihres Bestehens. Die Inflation ist immer weiter gesunken. Sie muss, hat mit den Zinsen hinten nachgezogen. Sie hatte viel Krisenthemen innerhalb des europäischen Währungsraumes zu bewältigen. Aber eins, was eigentlich für Notenbanken eigentlich der Urzweck ist, nämlich Inflation zu bekämpfen, musste sie noch nie machen. Und das wird jetzt interessant sein, wie sie sich auf diesem Feld schlägt.
Ja, dann vielen Dank für die Ausführung. Und letztes Mal habe ich ja gefragt, was gibt's sonst noch so auf Ihrem Schreibtisch, Herr Dr. Carter? Und das werde ich jetzt einfach jedes Mal machen, wenn wir zusammen aufnehmen. Da werde ich immer fragen, was gibt's denn noch, was auf Ihrem Schreibtisch liegt, von dem Sie sagen, hey, das ist noch interessant.
Na, wir sind erstmal froh, dass wir einiges abgeräumt haben, was auf dem Schreibtisch lag. Insbesondere diese Omikron-Berechnungen und die neuen Befürchtungen. Das hat auch jetzt erstmal so ein bisschen die Puste rausgenommen. Also es geht jetzt so in den Weihnachtsmodus über. Die Frage natürlich, die berühmteste Frage im zweiten Dezemberhälfte, wie ist das mit der Jahresendrallye an den Märkten? Bis vor anderthalb Wochen mit Omikron hätte man gesagt, da passiert nicht mehr viel. Aber die Märkte haben ja jetzt eben schon wieder deutlich korrigiert. Was zeigt der Modus, dass die Märkte eben nach wie vor nach oben tendieren, ist noch intakt. Und deswegen könnte es zum Jahresende nochmal freundlicher aussehen. Aber es wird wahrscheinlich nicht mehr von großen Impulsen jetzt begleitet, weil dazu klingen die Handelsaktivitäten dann auch wirklich langsam aus.
Ja, also alles bereitet sich auf Weihnachten vor, wir auch. Das war zumindest in dieser Besetzung der letzte Podcast auch für dieses Jahr. Es gibt nochmal eine Folge, dass wir die Folge kurz vor Weihnachten sein, also quasi unser letztes Türchen, was wir dieses Jahr im Podcast öffnen. Da setzen wir uns dann nochmal mit Herrn Beusen zusammen, gucken nochmal so ein bisschen zurück, was eigentlich 2021 gewesen und vor allem, was erwarten wir für 2022. Und ich hoffe vor allem eins, dass das griechische Alphabet ausreicht, uns durch die Corona-Pandemie zu bringen und wir nicht noch bei anderen Alphabeten Anleihen finden müssen, um uns da durchzubringen und dass wir uns vielleicht nicht mehr allzu oft damit beschäftigen müssen, dass neue Varianten auftauchen, die uns wieder in Angst und Schrecken versetzen. Ja, am Ende, wie immer, die Erinnerung und der Aufruf, uns Fragen zuzusenden oder Feedback, gerne auch mal einfach sich zu melden und uns zu sagen, wo Sie uns hören und wie Ihnen die Sendung gefällt. Wenn Sie uns nämlich schreiben wollen, dann machen Sie das ganz einfach per E-Mail an die Adresse podcast@dk.de. Für heute machen wir dann zu. Wir hören uns dann nochmal kurz vor den Feiertagen. Ansonsten bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.